Wir möchten heute einen Blick hineintun in die Sprüche. Und da soll es um einige Tiere gehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an Tiere denkt. Da hat man so die verschiedensten immer vor Augen. Ein ganz eindrückliches Erlebnis hatten wir mal im Zoo in Hamburg, Hagenbeck. Da sind wir dort zu Besuch gewesen und da liefen wir da so an den Büschen vorbei und plötzlich kam ein tiefes, dunkles Löwengrollen aus dem Gebüsch. Und zwar so, dass wir richtig erschrocken sind und gleich einen Meter zur Seite. Und dann haben wir geguckt, und wo ist eigentlich der Löwe da? Und dann hat es ein Weilchen geraschelt, so wie der Willi das auch von dem Felssturz da berichtet hat. Und dann kam aber kein dichter, großer Löwe aus dem Gebüsch, sondern ein kleiner Löwe. Ungefähr so groß. Also der war wirklich so niedlich, dass man den eigentlich gedacht hätte, wir könnten wir so mitnehmen. Aber der hat original getan wie ein großer. Also es hat sich schon angedeutet, was der mal sozusagen auf dem Kasten hat. Und solche Tiere sind ja sehr beeindruckend für uns. Ja, wenn man so mit Kindern redet, dann sind die Elefanten ganz vorne dran und so. Alle, die so richtig groß und mächtig sind. Die Bibel ist da ein bisschen anders. Es ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, dass unser Gott auch sich unheimlich müht um die kleinen Dinge. Und da heißt zum Beispiel in der Bibel, dass kein Spatz vom Dach fällt, ohne dass Gott es nicht weiß und auch zugelassen hat. Dass nicht mal ein Haar von unserem Haupt fällt, ohne dass Gott es nicht weiß. Das hat uns sehr beruhigt damals, als Angelika da die Chemotherapie hatte. Dass auch das in Gottes Hand steht. Auch solche Krankheit und Not. Und es gibt ja alle möglichen Leute, die sagen, na Gott hat vielleicht die Welt gemacht, aber dann jetzt läuft das alles irgendwie so selbstständig vor sich hin. Aber das widerspricht völlig dem, was wir in der Bibel lesen. Da wird unheimlich viel gesagt, dass Gott auf die Natur achtet, dass er sie lenkt, dass sie leitet und auch, dass wir von den Tieren lernen können. Und darum geht es heute. Wir wollen von den Tieren lernen, und zwar von einigen kleinen, nicht so großen, beeindruckenden. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe mich da selber ein bisschen erschrocken und habe gedacht, wow, jetzt kommt es ja immer mehr mit irgendwelchen Tieren, die nicht zu uns gehören. Also uns als Imker ärgert es ja immer mit der komischen Wespe, die da, also die Hornisse, die jetzt aus Asien da eingewandert ist oder halt mitgebracht wurde, weil die jetzt scheinbar alle unsere Bienen fressen möchte. Und die muss ja in Europa vernichtet werden. Aber es gibt doch viele kleine andere Tiere, die da so mitgebracht wurden. Und jetzt hat man ja letztes Jahr im Frühjahr in Kehl diese große Plage mit den kleinen schwarzen Ameisen da, die dort alles Mögliche lahmgelegt haben. Inzwischen sind sie nach Karlsruhe gekommen und die vermehren sich ganz fleißig. Und sorgen auch dort dafür, dass ganze Internetanlagen, Stromverteiler und so weiter alles ausfällt. Dann denkt man so, ist eigentlich schon erstaunlich, was so kleine Tiere so bewegen können. Finden wir natürlich nicht so dolle, gell? Also manche hat vielleicht von euch daheim ein kleines Wespennest oder so. Also wir haben auch solche, die wir da nicht haben wollen, wo sie gerade sind. Aber ja, da sind ja irgendwo manchmal die Hände gebunden. Also, die Tiere, die möchte man doch gar nicht haben. Wenn wir jetzt aber schauen, warum gibt Gott uns eigentlich diese Tiere oder andere Tiere auch als Vorbilder, dann gibt es für mich so als Lehrer ja immer wieder auch die Frage, was lernen wir eigentlich von den Tieren? Und wir kennen ja in der Technik diesen Begriff der Bionik, wo man merkt, da hat man aus der Biologie viele Dinge abgeguckt, die für uns, für die Technik unheimlich interessant und wichtig sind. Und da gibt es ja inzwischen schon so viele Beispiele, wo man lernt, wie funktioniert eigentlich so ein Faden von einer Spinne, dass der so stabil ist, obwohl der so klein ist, und hat man das versucht nachzubauen. Die Schwimmer, die gerade wieder Furore schreiben mit ihren vielen Medaillen, die haben ja so eine Gleithaut an, da früher hat man das nicht gehabt, aber heute sind die alle auch hochtechnisiert. Hat man vom Haifisch abgeguckt, wie die Haut da funktioniert, dass der möglichst strömungsgünstig ist. Ich habe hier ein Bild abgebildet von der Eule. die, deren Flügel so sind, wo man dann später auch Ventilatorenflügel angefangen hat zu bauen, die auch so eingezackt waren wie die Flügel der Eule, damit sie schön leise sind und keine solche komischen Strömungsgeräusche machen. Also da gibt es ohne Ende Beispiele, wo man das haben kann. Und wir wollen jetzt auch mal schauen, was können wir jetzt von den Tieren lernen, die hier in Sprüche 30, Vers 24 bis 28 beschrieben sind. Und ich möchte mal vorlesen, die paar Verse. Vier Tiere sind zwar klein, aber an Weisheit fehlt es nicht. Die Ameisen, sie haben keine Macht, doch sie legen Vorräte für den ganzen Winter an. Die Klippdachse, sie sind nicht stark, doch sie schaffen sich sichere Wohnungen in den Ritzen der Felsen. Die Heuschrecken, sie haben keinen König und doch fliegen sie in geordneten Scharen. Die Eidechsen, man kann sie mit der Hand fangen und doch dringen sie sogar in den Palast des Königs ein. Also vier sehr unscheinbare Tiere hier, die wir vielleicht auch nicht alle sehr attraktiv finden, aber die Gott hier als Beispiel verwendet. Und mir fiel da auf, als ich so gelesen habe, dass die ja eines schon mal verbindet, wenn man da drauf schaut, nämlich dass bei jedem so eine kleine Eigenschaft noch ergänzt wird in der Bibel, die deutlich macht, dass sie eigentlich nicht sehr viel Kraft haben, nicht sehr mächtig sind, nicht stark sind, eigentlich unstrukturiert wären, wenn sie keinen König haben, was man so denkt, und dass man sie so leicht sogar mit der Hand fangen kann. Also man muss keine großen Apparaturen, die sind nicht arg schnell. Und eigentlich lauter Tiere, die, man könnte sagen, vielleicht die können gar nichts, würden die Kinder so sagen. Was können die schon? Nicht sehr, sehr entscheidend. Aber was die können, und das ist jetzt das Tolle, ja, das wird hier ja auch geschrieben, das habe ich dann mal hier weiter begründen, die können sogar ganz viel eigentlich. Bei den Ameisen wird geschrieben, sie können Vorräte für den ganzen Winter anlegen. Jetzt klingt es so geschwind so, ja, man liest es so und denkt, ja, wenn man dann aber mal tatsächlich so ein Ameisennest mal genau untersucht, und das haben verschiedene Forscher ja gemacht, ich habe leider kein schönes Bild gefunden, da haben die verschiedene Materialien mal reingegossen in so einen Ameisenbau von Aluminium bis Beton und sonstiges. Und vor allem bei größeren Ameisen in Afrika haben sie teilweise 50 Kubikmeter Beton da reingegossen. Also das sind dann 7 Meter tief, 8 Meter Durchmesser, ein Riesennest mit Kugeln, mit Gängen, mit alles verbunden. Und eigentlich ist erstaunlich, dass das überhaupt funktioniert. Obwohl es ja bei den Ameisen keinen gibt, die ja, wie bei uns jetzt die Architekten und sonstige, die da eine besondere Aufgabe haben, die arbeiten ja alle als Gleiche sozusagen untergleichen. Und trotzdem, Vorräte für den ganzen Winter, na unabhängig von dem, dass die so tolle Bauen machen können, aber überlegt euch doch mal, was müsstet ihr einkaufen heute, damit es über den ganzen Winter reicht? So, bin mal gespannt, wer das hinkriegen würde. Also ich habe einige in der Nachbarschaft und Bekanntschaft, die fahren mehrfach in der Woche zum Einkaufen. Habe ich gedacht, ja gut, vielleicht wäre das ja günstig, wenn man das nur einmal machen würde. Aber so scheinbar kriegen wir das nicht so leicht hin wie die Ameisen hier. Bei den Bienen ist es ja ähnlich. Wer da weiß, was die Bienen alles anschleppen, den ganzen Sommer über. Gestern haben wir bei uns zu Ende geschleudert. Dann staunt man schon, was da alles von so kleinen Tieren bewegt wird, dass die genug haben. Die Klippdachse heißt hier, die schaffen sich sichere Wohnungen. Ja, und das ist schon ein bisschen komisch, der Willi hat es schon gesagt, in den Bergen ist es nicht gerade so sicher. Hat man jetzt auch mit der Laura Thalmayr wieder gesehen, die ums Leben gekommen ist. Gerade in den Ritzen von Felsen würde sich ja niemand freiwillig eine Wohnung reinbauen, aber diese Tiere, die machen das, die Klippdachse. Klippdachse, man kann sie sich so ein bisschen vorstellen wie unsere Murmeltiere, so in etwa. Nachher sehen wir noch ein Bild von denen und da sieht man das nochmal. Die schaffen es tatsächlich, in diesen Ritzen der Felsen sich sichere Wohnungen zu bauen. Und warum die da sicher sind, sehen wir auch noch im Einzelnen. Die Heuschrecken, obwohl sie keinen König haben, sagt die Bibel, fliegen sie in geordneten Scharen. Ja, wo kommt die Ordnung denn her eigentlich? Das ist ein Ding, das die Forscher sich wirklich viele Gedanken drum gemacht haben und ich stelle euch nachher da einen interessanten Versuch vor. Ja, und die Eidechsen, Man kann sie zwar mit der bloßen Hand fangen, aber die Bibel sagt uns, dass die sogar in den Palast des Königs eindringen können. Sehen wir dann ja auch bei den Plagen, das sind sogar die Frösche, gell, die da plötzlich beim Pharao überall rumhopsen. Und man denkt, eigentlich müsste das doch einfach sein, die da rauszukriegen. Aber offensichtlich schaffen die Dinge, die andere nicht hinbekommen. Also ganz erstaunlich, was diese Tiere so drauf haben. Obwohl man sie vordergründig, ich mache nochmal rot, sieht, die sind eigentlich nicht groß mächtig. Die haben nichts drauf. Doch, sie haben was drauf. Sie können unheimlich viele. Aber eben nicht unbedingt das, was wir vielleicht denken. Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich möglich, wenn man die Tiere da so sieht? Wie schaffen die das da eigentlich? Und das ist ganz spannend. Das sieht man doch bei den Ameisen zum Beispiel. Da sagt die Bibel ganz besonders, die haben keine Aufseher oder Antreiber. Also man weiß ja, die Ameisen sind ständig aktiv. Wenn man so ein Nest mal anschaut, dann wuselt es da die ganze Zeit. Und die könnten ja auch eigentlich so mal sagen, ach, jetzt machen wir mal Mittag, legen wir uns ein Weilchen auf die faule Haut und dann ist gut. Bei den Bienen kennen wir das manchmal, gell, Jan? Da sind die dann plötzlich, hängen die vor dem Kasten und haben nichts zu tun und sind eigentlich zufrieden, weil der Kasten gefüllt ist. Dann lümmeln die auch mal rum. Bei den Ameisen sieht man das eigentlich nicht. Warum? Wenn die doch keinen Antreiber haben. Die sind sehr selbstständig, muss man da sagen, diese Ameisen. Und die bauen. Und interessant auch, wenn man anschaut, wie geht es eigentlich vor sich? Die Bibel sagt ja auch, wir sollen zur Ameise gehen und von ihr lernen. Ja, vor allem die faulen Leute, sagt die Bibel, Sprüche 6, Vers 6, geh da hin und lerne von ihr. Aber da steht noch ein Satz, da steht, und schau auf ihre Wege. Und wenn man diese Ameisenwege mal so unter die Lupe nimmt, da habe ich es nochmal kurz zusammengefasst, diese vier Punkte, die ich heute abgehen will. Eigentlich geht es erstmal um Vorräte sammeln, dann sich auch Gedanken um sicheres Wohnen zu machen, in geordneten Scharen loszuziehen und Potenziale zu sehen, wie die Eidechsen. Und jetzt sehen wir schon, wenn man es mal so aus der Sicht sieht, mit den Überschriften, dann denkt man, ja, das könnte mich vielleicht auch betreffen. Sind Vorräte für mich nicht auch wichtig? Sicheres Wohnen, ist das nicht auch ein Thema? Gerade heute in der Welt, wenn man in die Nachrichten schaut, wo eigentlich nichts so richtig mehr sicher ist, ist es nicht sinnvoll, geordnet loszuziehen, Dinge zu tun und zu bewegen? Und welches Potenzial haben wir eigentlich als Menschen? Was können wir wirklich tun? Also wenn wir zur Ameise gehen, dann haben wir auf der einen Seite, dass Gott uns sagt, schau die an. Die legt sich nicht da auf die faule Haut, sondern die arbeitet. Aber schau auf ihre Wege, heißt es auch, und werde weise. Wenn man so Ameisenwege anschaut, dann fallen die ja eigentlich sofort auf. Die sind sehr hartnäckig, wenn man die da abbringt und so, dann laufen die ein paar Minuten später gleich wieder da. Und man merkt, die haben da solche Duftmarken hinterlassen. Und da gibt es unheimlich vieles. Also die Duftspuren, die da gelegt haben, die machen denen auch deutlich, wie die Wege am kürzesten sind. Wie sie jetzt sicher zum Nest zurückkehren können. Ja, in der Informatik haben wir so eine komische Algorithmusregel. Da wird mühselig berechnet, wie man von einem Knoten zum anderen kommt, also wie so ein Taxifahrer zum Beispiel den kürzesten Weg berechnen kann, der noch fahren kann von einem zum anderen Ort. Wie kann man das sozusagen machen? Da gibt es mühselige Kombinationen, der Computer kann das relativ schnell. Die Ameisen können das von selber, die legen da ihre Punkte und dann merken die in der Abfolge der Punkte, was der kürzeste Weg ist und die nehmen dann auch den kürzesten. Spannend. Und was auch spannend war, fand ich, die haben eine ganz besondere Eigenschaft. Bei Engstellen kennen wir ja so, da sind so die Schilder dann, Vorsicht, das blaue Schild und das rote Schild. Ja, wenn so eine Engstelle kommt, dann weiß man ja, das rote, egal ob so rum oder so rum gedreht, das rote heißt, du musst warten. Und das blaue, viereckige, das ist das, die Seite, die fahren darf. Wie machen das die Ameisen? Ganz spannend, da gibt es keinen Kuddelmuddel. Man hat versucht, so eine Brücke zum Beispiel zu machen oder kleine Engstelle zu bauen. Und dann ist es so gewesen, dass die Ameisen dann in Gruppen warten. Also wenn noch Verkehr auf der Brücke ist sozusagen, dann wartet die Ameise, die da ist, und die anderen warten mit ihr. Also es geht nicht eine Ameise einfach vorüber und geht dann einfach so ins Tumult. Und es gibt dann irgendwie so einen Stau, weil die einen rein und die anderen raus. Ja, nee, die warten in Gruppen und gehen dann los. Dann warten die anderen wieder. Also die wechseln sich da ab. Also ganz erstaunlich, was diese alles können und was die da drauf haben. Können wir uns vielleicht auch eine Scheibe von abschneiden, vor allem wenn ja Gott sagt, schaut ihre Wege an. Guckt mal, wie die gehen. Die gehen gemeinsam. Ein ganz entscheidender Punkt. Gemeinsam gehen. Das macht hier unheimlich Wesentliches aus. Was könnte denn eine Ameise alleine hinkriegen? Könnte die überhaupt genügend Nahrung zusammenschaffen, dass es für den nächsten Winter fertig wäre? Wahrscheinlich nicht. Könnte die einen kleinen Bau machen für sich selber? Vielleicht noch mal das. Erst in der Gruppe können die was. Und zwar extrem vieles. Und da bewegen die ja Dinge, wo man denkt, die können die gar nicht irgendwie hinkriegen. Ja, sollten wir jetzt auch losgehen und uns sozusagen Vorräte schaffen, einbunkern und dann über den Winter schauen, so wie die Ameisen das machen. Und dann fällt uns sofort ein, dass unser Herr Jesus doch gesagt hat, ja, jetzt ganz langsam. Da gab es so einen Verwalter und auch so einen Ungerechten, es war der andere, aber einer, der sozusagen der geerntet hat und plötzlich gemerkt hat, boah, wir haben eine riesige Ernte. Super. Und deswegen lasst uns bauen, hat er gesagt. Lasst uns viele Scheunen machen, damit wir alles einhorten können. Und dann hat er sich hingesetzt und dann heißt es in der Bibel, und dann hat er gesagt, ja, jetzt habe ich für viele Jahre ausgesorgt. Und dann sagt Jesus, du Narr, du hast nicht dran gedacht, dass du mir begegnen musst. Mit all dem, was du getan hast und mit all dem, was ich dir anvertraut habe, hast du eine Verantwortung von mir. In dieser Nacht noch werde ich deine Seele von dir fordern. Und er hat nichts von dem eigentlich mitnehmen können, was er da gehabt hat. Da merken wir schon, wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Das ist zu kurz gedacht, wenn wir jetzt einfach sagen, Ameisen, die sammeln ganz viel und deswegen sollen wir auch ganz viel sammeln. Passt irgendwie zusammen. Nee, da geht es auch darum, das zu sammeln, was wirklich nötig ist und was wichtig ist. Gibt ja solche Zeiten, wo Sammeln wirklich wichtig ist. Die kennen wir von der Josef-Geschichte. Da hat Gott ihm gesagt, 7 Jahre wird es fruchtbar sein und dann kommt 7 Jahre Notzeit. Und dann hat der Josef gesagt, wenn wir jetzt genügend einspeichern sozusagen, dann haben wir für die Not was wir dann nutzen können. Und der Pharao sagt, wow, so ein weisen Mann, wem sollen wir die Aufgabe geben als dem, der kann das. Den lassen wir das machen. Und so wird es ja eine richtige Erfolgsgeschichte, wo auch noch viele andere, auch die Familie von Josef, gerettet wird in dieser großen Hungersnot. Also manchmal kann das ja auch zählen sozusagen. Und auch da, ist übrigens ganz spannend, ist ein kleiner Hirtenjunge, obwohl er selber ja mit Hüten gar nicht so arg beauftragt wurde, sondern eher so geguckt hat, was die Brüder machen, aber plötzlich als Königsvertreter auftaucht. Was haben wir vorher gesagt? Diese Eidechsen, die so plötzlich tauchen, die in Königshäusern auf. Und die Geschichte gibt es in der Bibel ja öfters, dass da selbst Verschleppte, Daniel, Nehemia, plötzlich Ratgeber in großen Königshäusern sind. Ganz unscheinbare Gestalten, die plötzlich Plätze einnehmen, wo man denkt, wow, wie sind die denn eigentlich da hingekommen? Das geht eigentlich doch gar nicht. Und Jesus sagt ja auch an verschiedenen anderen Stellen, ihr müsst euch keine Sorgen machen, was ihr essen oder trinken oder auch anziehen sollt. Euer Vater im Himmel weiß es und er wird für euch sorgen. Und wenn man jetzt denkt, naja, okay, dann brauchen wir nicht mehr arbeiten gehen und so und alles andere ist auch nicht so wichtig, das hat ja Jesus auch nicht gemeint, das hat er auch nicht so gesagt. Sondern er hat ja immer diesen Vergleich gehabt und er hat gesagt, da gibt es Dinge, die in Gottes Reich zu tun sind und da gibt es Dinge, wo ihr für euch selber sorgen müsst sozusagen. Und jetzt hilft es nicht sozusagen nur noch auf das zu schauen und ängstlich zu sein, vielleicht habe ich zu wenig, muss ich noch irgendwie gucken, dass ich noch alles herkriegen kann oder vielleicht viel mehr, als ich eigentlich bräuchte, gebe auch nichts ab von dem, was ich bekommen habe, so wie dieser Verwalter mit seinen großen Scheunen. Nee, es geht darum, den Mittelweg zu finden. Da zu sagen, ja, ich trachte zuerst nach Gottes Reich, so sagt Jesus. Konzentriert euch auf das, was Gott vorhat. Und das tut. Und dann wird er euch auch versorgen mit dem, was ihr nötig habt. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und ich finde es spannend, dass gerade auch in diesen paar Versen, wo es darum geht, um diese Sorgen und so weiter, dass da dieses Gleichnis auftaucht von den Lampen, von den Jungfrauen, die da auf Jesus warten, auf den Brautherrn, Bräutigam. Und wo den einen plötzlich das Öl ausgeht und den anderen nicht. Und da kann man ja ganz viel reindeuten, da gibt es viele, viele verschiedene Auslegungen, was dieses Öl jetzt bedeutet und warum den einen das ausgeht und den anderen nicht. Ich finde es ganz spannend, dass das hier ja gesagt wird in Lukas 12. Da heißt es, haltet euch bereit, nämlich bereit für welchen Tag, an den Jesus wiederkommt. Wir haben es vorher im Gebet auch mal kurz gehört. Jesus kommt wieder, das hat er gesagt. Und er hat ja seinen Jüngern gesagt, geht hin und verkündigt, dass ich wiederkomme und richten werde über die Toten und über die Lebenden. Das sollte eigentlich die Botschaft sein. Es wird heute oft vergessen. Wir reden noch von Jesus und kommen zu Jesus und dann ist das alles super. Aber in der Bibel steht auch, wir sollen davon reden, dass Jesus als der Richter kommt. Und wir sollen bereit sein, wenn er kommt. Und hier in dem Vers, in Lukas 12, 35 bis 36, da wird es ja aufgezeigt. Was bedeutet das, wenn die Lampen nicht verlöschen? Das kann ich dann tun, wenn ich hier seid wie Diener und Dienerinnen, die auf ihren Herrn warten. Und das bedeutet, tut das, was ich sage, sagt Jesus. Wir sollen das leben, was Jesus uns aufgetragen hat. Solange er auf dieser Hochzeit ist, ja, er vergleicht es ja mit der Zeit, in der er im Himmel ist, bis er dann wiederkommt. Und wenn er dann zurückkommt und an die Tür klopft, dann brennt das Licht noch, wenn ich da noch dran bin. Dran bin, das zu tun, was Jesus von mir möchte. Weiß nicht, wenn du über dein Leben schaust und es anguckst, wie würdest du es selber bewerten? Ganz viele sagen ja, ich wünsche mir eigentlich wieder zurück zu der ersten Liebe, so wie es am Ende in der Offenbarung heißt, zu der Gemeinde nach Ephesus. Dass man so mit Jesus angefangen hat und noch sich erinnern kann, Mensch, was haben wir da alles bewegt und gestemmt und vielleicht ist man auch älter geworden, inzwischen geht auch da alles nicht mehr so, aber vielleicht ist man auch müde geworden oder träge und man hat gar nicht mehr so, das auf dem Herzen, vielleicht mal auch frustriert, weil manches nicht so gelungen ist, wie man das vielleicht hätte wollen. Und dann möchte man irgendwie auch nicht mehr so richtig. Aber das ist ja gar nicht der entscheidende Punkt, sondern da heißt, seid wie Diener und Dienerinnen. Einander dienen, ihr sollt einander dienen, sagt Jesus. Und jeder achtet den anderen höher als sich selber. Das ist schon eine Herausforderung, die Jesus seinen Jüngern da und auch uns mit auf den Weg gibt. Aber das garantiert, dass das Licht noch brennt. Und so sagt Jesus auch an anderer Stelle ja in Matthäus 5 in der Bergpredigt, genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Das Licht ist was? Die guten Taten, die wir tun. Nicht aus unserer Kraft. Die guten Taten können wir nur immer in seiner Kraft tun. Und da brauchen wir es auch nicht verwechseln mit irgendeiner Werksgerechtigkeit. Nee, es geht um Gehorsam. Jesus trägt uns was auf, und diese guten Taten, die ja in der Bibel vielfältig beschrieben sind, was wir alles tun können. Ist ja spannend auch, dass Jesus teilweise sogar sagt, wenn ich wiederkomme, werde ich euch fragen, wo habt ihr mich besucht, als ich krank gewesen bin oder im Gefängnis war und, diese ganzen anderen Dinge. Was würden wir antworten? Warum machen wir es oft nicht, obwohl wir es doch könnten? Die Glipdachse. Da haben wir einen abgebildet, wie der in Asien sozusagen vorkommt. Ich habe vorher gesagt, so ein bisschen ähnlich wie die Murmeltiere, noch nicht so ganz flach. Sieht sehr ungelenk aus eigentlich. Erstaunlich, dass das überhaupt funktioniert, dass der klarkommt sozusagen in diesen Felsen und da noch sicher wohnen soll. Ja, wo kommt eigentlich diese Sicherheit her? Wenn man die Bibel da sieht, und aber auch dann noch ein bisschen schaut, wie leben die eigentlich, diese Glipdachse, dann merkt man, dass die ein unheimlich enges Sozialgefüge haben. Die leben immer in Gruppen, kleine Kolonien, und da ist jeder auf den anderen angewiesen, aber auch achtet auch auf den anderen. Und ihr kennt es ja von den Murmeltieren bestimmt, wer da beim Wandern ist, merkt man das ja immer. Gell, Willi, da kommt einer vorbei und dann geht's gequietsche sofort los, dann pfeifen die und der Erste gibt schon Meldung, da kommt einer. Und dann gucken die alle aus ihren, stecken die Köpfe raus aus ihren Löchern und gucken, wo geht's ab, wer kommt da, und dann wird weitergepfiffen und Botschaft weitergegeben. Und die haben tatsächlich ein enges soziales Gefüge und auch eine interne Kommunikation, eine rege. Und dann kann man auch sicher wohnen. Ich habe so gedacht, ja, wie ist das eigentlich bei uns, wenn wir das so, wenn so an sicher wohnen geht, warum sind wir eigentlich oft so in unserer Umgebung, warum ist uns da so oft unwohl? Und dann fällt uns ein, ja, vielleicht ist es der Nachbar, der uns nicht so mag, vielleicht, aber vielleicht ist es irgendwie auch nur ein Denken, aber es ist immer da, wo man eigentlich keine Kommunikation hat. Mit dem spricht man nicht. Ich weiß noch, der Frank hat damals mit dem Vertikalkurs so also eine Herausforderung uns mitgebracht für die Hauskreise und hat gesagt, jetzt geht ihr einfach zu euren Nachbarn, ladet ihr alle ein zum Hauskreis und dann gucken wir mal, wer kommt. Und ich habe gedacht, ich brauche gar nicht losgehen, die wollen eh nicht kommen und so. Und dann müssen dann nur Ausreden suchen und keine Ahnung. Und es war gar nicht so. Die fanden sich unheimlich geehrt. Und wir haben oft gedacht, die wollen eigentlich nicht mit uns reden. Vielleicht wussten die auch gar nicht, was sie reden sollten. Manche haben es auch nicht so einfach, haben wir dann auch mitbekommen. Und auch beim Rumgehen haben wir ganze Lebensgeschichten erzählt bekommen. Sicher wohnen heißt auch miteinander wohnen, aufeinander Acht geben, füreinander da sein. Ich habe ja auch in der Predigt mal von dem Segen geredet, der, wenn Brüder untereinander wohnen sozusagen, was da dabei herauskommen kann. Vielleicht können wir das in unserer Umgebung auch ein bisschen mit einbeziehen und mal schauen, ja, wo können wir unser Leben sicherer machen, in Anführungszeichen, vielleicht nicht nur für uns, sondern auch für die anderen, die um uns rum sind. Dass wir mal Kontakt zu ihnen aufnehmen, dass wir mal anklopfen, sie vielleicht mal einladen. Es war auch spannend, wir hatten mal einen Besuch von einem Nachbarn, der war plötzlich in der Gemeinde aufgetaucht. Hätten wir nicht gedacht, dass der überhaupt die Gemeindegrenze irgendwie überschritt. Da haben wir dann mit ihm geredet und so. Ja, dann haben wir so gesagt, ja, wir wissen ja auch nicht viel voneinander. Dann sagt er, ihr habt mich ja nie zum Kaffee eingeladen. Hat gestimmt. Andere, die wir nie zum Kaffee eingeladen hatten, die haben uns gesagt, können unsere Kinder vielleicht auch bei euch in die Gruppen gehen? Weil wir sie gar nicht gefragt haben, weil wir gedacht haben, die würden da eh nicht kommen. Nee, brauchen wir nicht, die Angst haben. Wir dürfen gerne einladen für Jesus. Und was die Einzelnen daraus machen, ist ihre Verantwortung. Aber such doch nicht jetzt schon vorher die Ausreden für die anderen. Die sind vielleicht gar nicht da. Die sind vielleicht ganz offen. Und wenn der eine oder andere auch die Tür zumacht, so haben wir es auch beim Jahr der Bibel erlebt, wir haben unheimlich viele Türen geklingelt sozusagen und Leute angesprochen und wir hatten immer so ein bisschen Sorge, ja, dann schmeißen die uns raus oder machen irgendwie Stress. Wir hatten nur ein oder zwei Häuser, wo man uns wirklich rausgejagt hat. Und hunderte andere, wo man uns ganze Lebensgeschichten erzählt hat. Oder auch, wo Leute gesagt haben, oh, so schnell kann ich jetzt auch nichts dazu sagen, da müssen sie reinkommen. Und dann wie, reinkommt, wir haben gar keine Zeit, wir müssen ja noch die ganzen anderen Häuser alle abklappern und so. Und hinterher haben wir gesagt, wie blöd sind wir eigentlich gewesen, dass wir nicht wirklich reingekommen sind. Bei anderen haben wir es dann auch geschafft, uns zu überwinden, dann auch tatsächlich in Häuser zu gehen, wo wir uns vielleicht auch erstmal nicht wohlgefühlt haben. Sicher wohnen, die Kliptaxe machen uns das vor, miteinander klappt es deutlich besser. Die Bibel sagt aber auch, nur wer in allem tut, was recht ist. Und ich kürze es jetzt ein bisschen ab und er lässt den zweiten Teil hier, werden auf sicheren Höhen wohnen. Und da kommt ganz erklärt so ein bisschen, was könnte das bedeuten, in allem tun, was recht ist, die Wahrheit sprechen und so weiter, sich nicht bereichern auf Kosten anderer, keine Geschenke und so anzunehmen und, ganz viele Sachen. Aber das sind ja nur ein paar Beispiele, die hier genannt sind. Man könnte da etliches andere. Es steht ja oben ganz deutlich, wer in allem tut, was recht ist. Und können wir das eigentlich? Ich erwische mich manchmal, dass ich mit dem Satz so denke, ja, das schaffen wir ja eh nicht und deswegen müssen wir es ja auch nicht. Aber Jesus hat es anders gesagt. Er hat in Matthäus 5 gesagt, ihr sollt so perfekt sein wie der Vater im Himmel. Er hat nicht gesagt, ihr seid ja nur Menschen und ich weiß es und deswegen nicht so schlimm. Wenn es klappt, klappt es und wenn er nicht, dann wird es halt nicht. Nee, unser Anspruch ist schon ganz hoch. Jesus sagt, so sollt ihr sein, da ist euer Muster. Ihr sollt so sein wie ich. Und wir sollen eins sein, wie der Vater und ich im Himmel eins ist, so sagt Jesus auch. Und wenn es nicht klappt, dann dürft ihr kommen, so sagt ja der Johannesbrief, und dürft es vorbringen und sagen, Herr, vergib, dass ich es nicht geschafft habe. Bei einer oder anderen Stelle versag auch. Und so könnte man ja denken, naja, wenn man das so sieht, dann sieht man eigentlich, wer das alles tut, was recht ist, dann kann ja niemand sicher wohnen, oder? Und trotzdem steckt das da dahinter. Der Ansatz ändert sich nicht. Die Forderung sozusagen, wenn alle das tun würden, dann wäre das eine sichere Welt. Und stellt euch mal vor, wenn alle tun würden, was recht ist, und es beginnt nämlich da, was recht ist, wenn Jesus mit den Juden spricht, dann hat er ja damals gesagt, die erkennen nicht an, dass ich der Sohn Gottes bin. Ihr müsst mich in euer Leben einladen. Und so ist es heute noch. Wenn du tun willst, was recht ist, das sagen ja viele Leute, tue recht und scheue niemand. Ich brauche mich nicht verstecken, ich habe noch niemand was Schlimmes getan und so, all diese Sprüche. Aber das fängt ja damit an, hast du Jesus in dein Leben eingeladen? Das ist tue gut, tu Gutes und recht, was recht ist. Denn Jesus ist ja gekommen, dass wir ihn in unser Leben einladen. Das möchte Gott. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann überleg dir doch das. Ja, eigentlich die Chance, Jesus in meinem Leben zu haben. Dann lad ihn ein. Da beginnt es. Und dann beginnt so ein gemeinsames Leben mit Jesus in der Jüngerschaft, so nennt es die Bibel, wo wir stückchenweise immer mehr tun, was Jesus tut. Und auch tun können, weil er uns die Kraft dazu gibt. Und dann, die Claudia hat es im Gebet gesagt, alles, was ihr tut und sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus dem Herrn gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt. Und dann ist eigentlich schon alles gesagt. Aber wir schrecken dann immer wieder so zurück, weil wir merken, das klappt nicht immer. Aber da brauchen wir ja nicht frustriert sein, sondern können mutig weitergehen. Denken wir dran, dass es nicht nur für uns, sondern auch für andere ein Weg ist, dass wir sicher wohnen können. Wenn alle Jesus angehören würden und in sein Leben und in ihr Leben aufnehmen würden, dann gäbe es keinen Stress mehr auf dieser Welt. Vielleicht nur ein bisschen Missstimmigkeiten oder Unstimmigkeiten, kennen wir ja auch so untereinander manchmal. Aber dann bräuchten wir keine Kriege mehr zu führen. Kommen wir zu unserem dritten Tier, der Heuschrecke. Die Heuschrecke, naja, sie haben keinen König, das wird schon mal als Kritik erwähnt hier. Kein König. Wir leben ja so in einer Zeit, wo wir ja auch so ein bisschen gegen Könige sind. Wer will schon eine Monarchie? Obwohl, wenn irgendwie so in England irgendwer gekrönt wird, gucken ja alle Leute Fernsehen, vor allem die Eltern. Weiß nicht, also bei meiner Mutter damals war das unbedingt so, sind alle zusammengekommen und so, als Lady Diana und so mit Charles. Da gab es große Fernsehfeier in der Familie, keine Ahnung. Und so ähnlich war es ja ein bisschen als bei der Krönung jetzt auch von König Charles. Irgendwie ist es schon was Beeindruckendes, so ein König. Stellt irgendwas dar und so und hat irgendwas Besonderes. Die haben keinen, steht da. Und es ist ja interessant, dass ja das Volk Israel ja eigentlich auch keinen König hat. Nee, es hat nicht keinen König. Es sagt ja eigentlich Gott, ich bin ihr König. Und deswegen brauchen sie eigentlich keinen vor Ort. Auch wenn die dann so lange gestänkert haben sozusagen, bis sie endlich einen bekamen. Und Gott gesagt hat, gut, dann sollt ihr einen König haben, aber dann müsst ihr halt auch alles leiden, was die Könige so halt machen mit ihren Untertanen. Und das ging ja dann auch gleich zu Anfang schon schief. Die haben keinen König und können doch geordnet ausschwärmen. Der Heinrich Senior hatte mal gesagt, unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Wenn wir in die Bibel schauen, hat er immer gesagt, dann gibt es da gar nichts dran zu rütteln. Und ich habe hier einige Bibelstellen, aber es gibt so viele mehr, wo das tatsächlich aufgelistet ist, dass alles, was passiert so, was Gott angeleitet hat, dass das irgendwie in Ordnung passiert. Die Israeliten zogen aus Ägyptenland und da muss man ja denken, die sind ja geflohen. Und wie sind sie geflohen? Geordnet, nach Sippen und Familien und so. Wenn man all diese Fluchten denkt, die man so sieht, oder jetzt, wenn irgendwelche Landstriche evakuiert werden, weil irgendwie so ein Notstand ansteht, dann fahren die alle wie die Irren kreuz und quer dadurch und überall gibt es Staus und niemand kommt dann so richtig wirklich voran. Nee, Gott hat es anders geordnet. Alles geordnet. Jedem Einzelnen, heißt es, Mose wurde eine Aufgabe zugewiesen. Bei den Leviten so extrem, dass die einen nur die Pfosten tragen durften, die anderen die Häute von der Stiftshütte und so weiter. Also war alles ganz genau geregelt, wer was zu tun hatte. Alles hast du weise geordnet, lesen wir dann in dem Psalm. Und da ist die ganze Erde gemeint mit allem, was darauf so funktioniert. Alles hat seinen Zweck und man kann nichts einfach rausnehmen und es funktioniert noch. Die Menschen versuchen das ja immer wieder. Man hat in Indien, war es glaube ich, mal eine Zeit lang, da hat man Probleme mit Kobras gehabt. Da haben die alle Kobras umgebracht in ihren Feldern, Reisfeldern. Und dann sind die Ratten überhand gewesen, sodass alles, die ganze Ernte war gefährdet. Und dann, was hat man gemacht? Man hat wieder Kobras eingesetzt. Also man merkt schon, in so einem perfekten System, egal wo man da rumschraubt, hat es seine Konsequenzen. Und selbst Jesus hat es so gemacht, dass er seine Jünger auch ausgesandt hat, immer wieder in verschiedenen Strukturen, aber auch zu zweien vor allem, geordnet. Wir lesen auch im Korintherbrief, wenn es da in der Gemeinde mal ein bisschen Schwierigkeiten gibt, ihr könnt alles Mögliche machen, heißt es da, aber es soll in Ordnung geschehen. Ja, Ordnung, es soll eine Struktur sein, soll nicht alles irgendwie jeder machen, wie er denkt. Und wenn man jetzt da so sieht, diese Heuschrecken, da ist es ja auch ganz interessant. Die Forscher haben sich da auch Gedanken gemacht, wie funktioniert das eigentlich, so ein Heuschreckenschwarm. Wir denken da immer an Bienenschwarm und das funktioniert da alles ganz anders, weil da gibt es ja eine Königin und so und die fliegen ja alle hinter der Königin her, auch wenn die Königin nicht der Chef ist und so vorausgeht, sondern die anderen. Aber trotzdem bleiben die natürlich wegen der Königin beisammen. Heuschrecken haben das eigentlich gar nicht. Heuschrecken sind individuelle Tiere, die sind einzeln eigentlich unterwegs. Nur für bestimmte Zeiten sammeln die sich zu Schwärmen und dann können die ja alles Mögliche niederfressen. Große Plagen in Afrika wieder, wenn die auftauchen. Wie funktioniert das? Haben sich Forscher Gedanken gemacht und gibt es ein interessantes Experiment, das Emerging Hangar Experiment, heißt deswegen so, weil die so ein Flugzeughangar genommen haben und gesagt, jetzt wollen wir mal genau schauen, haben 10.000 Heuschrecken genommen, haben jede markiert mit einem Punkt sozusagen und haben dann untersucht, wie fliegen die jetzt da, wie kommen die zusammen, wie bildet sich der Schwarm, was passiert mit Einzelnen? Und da hat man interessanterweise gemerkt, dass es gar nicht irgendwie ein festes Muster gab, sondern dass Einzelne der Auslöser für den Schwarm sind, die plötzlich sozusagen zusammenkommen, losziehen und die anderen schließen sich plötzlich an. Man hat auch festgestellt, das ist auch eine ganz spannende Erkenntnis gewesen aus dem Versuch, Tiere, die sich aus dem Schwarm entfernt haben und weggegangen sind, die sind nachher auch immer wieder zurückgekommen. Also der Schwarm hat da irgendwas Besonderes gehabt. Und da habe ich gleich gedacht, ist das in der Gemeinde nicht auch manchmal so? Gehen Leute weg, denkt man, oh, ist das jetzt schade, wenn Geschwister einfach auch nicht mehr da sind. Und auf der anderen Seite merkt man, es kommen aber auch wieder Leute zurück. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man da sagen muss, so ist es doch eigentlich bei uns auch. Die Heuschrecken haben keinen König, bedeutet kein Chef auch. Der Luther hat es ja so ausgezeichnet und hat gesagt, eigentlich gilt das Priestertum aller Heiligen. Jeder ist eigentlich ein Priester Gottes im Volk Gottes, in der Gemeinde. Und jeder sollte eigentlich so leben wie ein Priester. Und wir sind die Gleichen unter Gleichen, hat Luther immer gesagt. Und so ist es bei den Heuschrecken. Da ist keiner der Wichtige oder der Nichtwichtige. Und die Gemeinde ist jetzt anders strukturiert, weil die Bibel von Ältesten spricht und Diakonen und so weiter. Aber trotzdem ist es so, dass es da keine Wertigkeit gibt. Da heißt es ja auch, es gibt dann nicht mehr Sklaven, Herren oder Frauen, Männer, Juden, Heiden und so weiter. Alle einer in Christus. Alle sind gleichwertig plötzlich, was ja auch gerade bei den Sklaven so viele Nöte geschafft hat in den Gemeinden dort in Südamerika. Aber trotzdem, wer hat das Sagen jetzt? Sind wir nicht auch so ein bisschen drauf, dass wir sagen, das sind die einen, die haben das Sagen und ich bin jetzt lieber still? Nee, wenn wir von den Heuschrecken lernen, dann könnte das heißen, wir können auch mal für einen Einsatz ausschwärmen, weil wir das wichtig finden und sagen, wir möchten jetzt mal was von Jesus erzählen. Und dann können 2, 3, denen das echt wichtig ist, die können sagen, lass uns doch mal aufgehen, rausgehen und das tun. Und da schließen sich andere garantiert an. Und bildet sich plötzlich so eine kleine Einheit, die dann ausschwärmt, wie hier die Heuschrecken, und sich auf den Weg macht und es tut. Ohne, dass man von oben runter immer sagen muss, so die Ältesten entscheiden jetzt, wir machen hier eine Evangelisation oder anderes. Können ja auch viele andere Sachen sein, die man da so tun kann. Wir müssen es nur leben. Überleg dir doch mal selber, wofür schlägt dein Herz? Wo wäre so ein Impuls, wo ich sage, Mensch, das wäre doch mal eine Idee, könnten wir das nicht mal ausprobieren? Können wir doch mal fragen. Vielleicht sind andere, die da mitgehen würden, die da mit dafür schwärmen, so nennen wir das ja in unserer Sprache auch, eine Liebe dafür haben. Und dann, nicht vergessen, soll trotzdem alles geordnet sein und nicht im Chaos. Das ist ja das Spannende hier auch, die schwärmen dann tatsächlich sogar in Ordnung. Vielleicht ist es manchmal, habe ich gedacht, auch eine Ausrede, dass wir was nicht machen wollen. Wir sagen vielleicht, wir haben das nicht und jenes nicht. Aber wir sehen gar nicht, dass wir eigentlich das ändern könnten. Geh doch los und pack es an. Und das Letzte, die Eidechsen. Ich habe so gedacht, ja, wie oft sagt Jesus das, dass wir Menschen scheinbar wenig können, aber wenn wir Glauben haben, und so wird es ja auch gesagt an einer Bibelstelle, der nur so groß ist wie ein Senfkorn, und das war ja damals ein sehr kleines Körnchen, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, setz dich hinweg und der wird es tun. Vorher haben wir so einen schönen Berg gesehen, gell? Wir können das tun. Dem, der da glaubt, sagt Jesus, sind alle Dinge möglich. Alle Dinge. Ja, können wir denn machen, was wir wollen? Ist das damit gemeint? Wir standen mal als Jungbekehrte auf dem kühlen Berg und haben gesagt, jetzt wollen wir das mal ausprobieren. Sagen wir mal zu dem Berg hier, da sollen wir das machen? Und dann haben wir, sind wir ins Überlegen gekommen, haben gesagt, sollen wir das wirklich machen? Ich sagte, warum sollten wir das jetzt tun? Ich hätte das irgendeinen Sinn für Gott? Ich sagte, eigentlich nicht. Und da habe ich es auch nicht ausprobiert. Aber müssen wir das nicht auch immer wieder mal fragen, Herr Jesus, ist es wirklich sinnvoll für dich, das, was wir jetzt da vorhaben? Wir können alles, wenn wir glauben. Und wenn Gott es will, er hat alle Gelder. Andi tut mir immer wieder mal leid, wenn er da so sammeln muss und rumgehen muss. Aber eigentlich ist es ja so, Gott hat alles, was er braucht. Gell? Er kann die Herzen bewegen von den Leuten. Und so erlebst du es ja auch, gell, immer wieder, dass Leute da aufstehen und sagen, ich unterstütze das. Ich fördere das. wo man ewig überlegt hat, wie können wir das überhaupt tun? Wie schnell sind wir dran, dass wir sagen, das können wir uns nicht leisten als Gemeinde oder jenes? Ist das wirklich der Punkt? Ich glaube nicht. Wir könnten unheimlich viel im Vertrauen auf Jesus. Vielmehr sollten wir wahrscheinlich fragen, ist es dran, Herr Jesus? Ist es das, was du von uns möchtest? Dann, ja, dann gehen wir los und dann tun wir das. Wenn man zusammenfasst und sagt, ja, was ist jetzt eigentlich das Erfolgsrezept eines christlichen Lebens? Dann könnte man diesen Satz hier nehmen, aus Sprüche 12, Vers 28. Stets das Rechte tun, das ist der Weg, auf dem ein Leben gelingt. Eine gut gebaute Straße ohne tödliche Gefahren. Und wenn man jetzt aber in die Nachrichten schaut und merkt, ja, haben wir nicht auch gerade im letzten Jahr Todesfälle gehabt, wo wir gesagt haben, ja, wo ist es dann? Sind wir dann die, die aufstehen und sagen, ja Gott, wo bist du? Oder haben wir vielleicht übersehen, dass es bei den Verheißungen immer zwei Teile gibt? Verheißungen haben immer eine jenseitige, also diesseitige Verheißung, die für heute gelten kann. Aber sie haben immer eine Verheißung für die zukünftige Zeit. Und wenn Jesus den Seinen verspricht, dass sie sicher wohnen, und wir wissen, da gibt es genügend in Nordkorea, die um ihres Glaubens willen eingesperrt, umgebracht, verfolgt und so weiter werden, nur weil sie an Jesus glauben, dann wissen wir eines, dass sie, wenn Jesus wiederkommt, Recht und Gerechtigkeit erfahren werden. Dann spätestens gilt es, dass sie sicher wohnen. Denn, das heißt ja schon, die Friedfertigen, denen wird die Erde gehören. Jetzt schon nein, aber später auf jeden Fall. Also Vorsicht, immer aufpassen. Als Petrus fragt, Herr, Jesus sagt, wenn ihr alles aufgebt so und mir nachfolgt, dann werdet ihr das alles bekommen und gibt viele Verheißungen. Und dann sagt der Petrus ja, Herr, guck mal, wir haben doch auch schon vieles aufgegeben. Und dann sagt Jesus ihm ja, und ihr werdet auch diese Verheißung bekommen. Und jetzt schon Wohnungen und so weiter, wo ihr unterkommen könnt, wo Leute euch beherbergen und so weiter, ohne dass ihr danach gucken müsst. Auch da ein diesseitiger Teil. Und trotzdem ist das nicht schon der Himmel auf Erden, wie das auch manche gerne haben würden. Aber die Zeit kommt, wenn Jesus über diese Welt regieren wird, ganz praktisch. Ups, bin ich ganz zu weit gesprungen, gell? Jetzt habe ich der Steffi schon ein Lied eingeschalten. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, ja, wir haben gesehen, diese vier unscheinbaren Tiere, die so vieles eigentlich nicht können. Und wenn wir auf unser Leben schauen, da geht es uns oft doch auch so, dass wir denken, kriegen wir doch nicht hin. Es überlastet uns, überfordert. Aber Herr, du sagst in deinem Wort, dass uns alle Dinge möglich sind, wenn wir an dich glauben, wenn wir Vertrauen haben zu dir. Danke, dass du uns aber auch deutlich machst, dass die Kraft von dir kommt. Du sagst, dass die Werke, die wir tun sollen, dass du die schon längst vorbereitet hast. Und so gib uns Weisheit, dass wir sie erkennen, was zu tun ist. Du sagst uns in deinem Wort, dass wir auch beten dürfen. Lehre uns deine Wege. Heute ist in der Tageslosung. Ich möchte dich einfach bitten drum, Herr. Lass uns erkennen, was du vorhast. Und gib uns den Mut und die Kraft, das in die Tat umzusetzen. Danke, dass du mitgehst. Danke, dass du auch in die neue Woche mit uns gehst und dass wir wissen, dass wir an deiner Seite sicher sein können, dass wir wissen, dass wir an deiner Seite versorgt sind, auch wenn vielleicht manches uns herausfordert, Arbeitslosigkeit und anderes, dass wir aber auch wissen, Herr, dass wir miteinander uns gegenseitig stützen können in all dem, was uns da begegnet. Danke, dass du uns nicht allein bist. Amen.